Jugend eine Welt. Don Bosco. Heute wie gestern. Wir fördern Bildungsprojekte weltweit. Denn Bildung überwindet Armut. www.jugendeinewelt.at.
Diese Stimme ist Ihnen sicher bekannt. Vorgekommen es ist jene von Chris Lohner. Sie ist Botschafterin von Jugend eine Welt und wird später noch bei uns live zu Gast sein. Der Hintergrund ist die Jubiläumssendung von Jugend eine Welt bei uns auf Radio Klassik Stephansdom heute bis 19 Uhr im Einsatz für die Kinder und Jugendlichen unserer einen Welt. Seit 25 Jahren gibt es die Nichtregierungsorganisation. Zu Beginn gebe ich Ihnen ein wenig einen Überblick, was Sie in diesen beiden Stunden erwartet und zum Hintergrund dieser Sendung. Millionen Kinder weltweit können keine Schule besuchen. Unter dem Motto Bildung überwindet Armut ermöglicht die Hilfsorganisation Jugend eine Welt seit 25 Jahren benachteiligten Kindern und Jugendlichen hochwertige Bildung und Berufsausbildung. Darunter fallen Kinder aus armen Familien, die sich den Schulbesuch nicht leisten können. Genauso wie Waisen- oder Straßenkinder, die auf sich alleine gestellt aus dem Bildungssystem gefallen sind. Diesen Kindern mit Hilfe von Bildung die Chance auf ein besseres Leben zu geben, ist das Ziel von Jugend eine Welt und seinen weltweiten Projektpartnerinnen und Partnern, den Salesianern Don Boscos und den Don Bosco-Schwestern. Zu Beginn dieser Spezialsendung dürfen wir Pater Josef Kehler dann begrüßen, der als damaliger Provinzial der Salesianer Don Boscos die Gründung von Jugend eine Welt wesentlich mitgetragen hat und der Hilfsorganisation bis heute als geschätzter Freund zur Seite steht. Dann wird uns Salesianerbruder Lothar Wagner über seine Arbeit mit Straßenkindern und Minderjährigen berichten, die oft viel zu schnell hinter den Gittern des Zentralgefängnisses in Liberia landen. Darüber hinaus dürfen wir Josef Loderbauer begrüßen, der seine Berufserfahrung als Elektrotechniker in einem Senior-Expert-Einsatz in Uganda dafür einsetzte, ein Solarlabor einzurichten, um jungen Menschen hochwertige Berufsausbildung zu ermöglichen. Als Leiterin der Freiwilligenabteilung von Jugend eine Welt weiß Sophia Stanger sowohl über ihren persönlichen Freiwilligeneinsatz als Volontärin im Kongo zu berichten, als auch über das Engagement der Jugend eine Welt Bildungsteams hierzulande. Im Anschluss daran wird Rechtsanwältin Frau Katharina Müller einen spannenden Einblick in die Stiftungsarbeit von Jugend eine Welt geben und mit dem Vorurteil aufräumen, dass man reich sein muss, um als Stifterin oder Stifter aktiv werden zu können. In der zweiten Stunde dann unserer Spezialsendung dürfen wir Reinhard Heiserer, den Gründer, Geschäftsführer und Motor der Hilfsorganisation Jugend eine Welt begrüßen und zudem freut es uns, dass auch Chris Lohner zu uns kommen wird, die seit Herbst vergangenen Jahres die Rolle der ehrenamtlichen Botschafterin für Jugend eine Welt übernommen hat und in dieser Funktion ihre allseits bekannte und beliebte Stimme für gefährdete Kinder und Jugendliche im globalen Süden einsetzt. Also ein geballtes Programm an Informationen, zu dem Sie Stefan Hauser begrüßt.
Jugend eine Welt. Don Bosco. Heute wie gestern. Wir fördern Bildungsprojekte weltweit. Denn Bildung überwindet Armut. www.jugendeinewelt.at.
Sie hören die Jubiläumssendung zu 25 Jahren Jugend eine Welt. Im Studio zu Gast ist nun Pater Josef Kehler. Er ist seit 1959 Ordensmann bei den Salesianern Don Boscos. Als ehemaliger Missionsprokurator bereiste er zahlreiche Missionsstationen in den Ländern des Südens. 1984 wurde er zum Provinzial der österreichischen Provinz der Salesianer Don Boscos ernannt, ein Amt, das er 12 Jahre lang ausübte. Pater Josef Kehler war viele Jahre Vorstandsvorsitzender von Jugend eine Welt. Als damaliger Provinzial hat er gemeinsam mit Pater Petrus Obermüller, Reinhard Heiserer und anderen Engagierten wesentlich zur Gründung von Jugend eine Welt beigetragen, um Don Bosco Hilfsprogramme auf der ganzen Welt mit fundierter Projektarbeit und gut vorbereiteten Einsätzen von Freiwilligen zu unterstützen. Seit 2013 ist Pater Kehler Rektor und Seelsorger der Herz-Jesu-Kirche in Wien-Landstraße. Und bis heute ein hochgeschätzter Freund von Jugend eine Welt, den man fragen darf, wenn guter Rat teuer ist. Pater Kehler begrüße ich nun bei uns. Der große Jugendheilige Don Bosco, Pater Kehler, war Gründer Ihres Ordens, dem Sie seit Jahrzehnten angehören. Wie kam es dazu, dass im 19. Jahrhundert ein junger Priester aus dem italienischen Piemont den Mut fasste, einen Orden zu gründen und welche Parallelen sehen Sie zur Jugend eine Welt?
Don Bosco hat die Situation seiner Zeit erfasst und hat gemerkt, dass eigentlich gerade die Kinder und Jugendlichen immer wieder die Schwächsten waren, die eigentlich in diesen Situationen leben mussten. Hier war sehr deutlich ein Bildungsnotstand. Die Arbeitsproblematik war sehr stark. Es gab keine Zielvorstellungen für die Jugend. Es ist keine Zukunftshoffnung. Auf diese Weise ist er eingegangen und hat gesagt, es muss etwas geschehen. Und so hat er eigentlich mit einer ganz kleinen Gruppe begonnen, mit jungen Menschen begonnen, neu eine Aktion zu starten. Das heißt, ein kleiner Kreis hat dann eine Organisation, eine Gemeinschaft gegründet. Diese Gemeinschaft ist gewachsen, eigentlich jetzt bis zu diesem großen Orden. Der Orden Salesianer Don Bosco ist eigentlich nun der zweitgrößte Orden auf der Welt. Und vor allem pflegt er die Situation, Kinder und Jugendlichen im besonderen Auge zu haben. Und so meine ich, so ähnlich ist eben die Gründung mit Jugend eine Welt geschehen. Ein ganz kleiner Kreis hat begonnen. Ich konnte den Reinhard Heiserer, nachdem er von seinem Entwicklungsdienst nach Hause gekommen ist, kennen und vor allem auch schätzen gelernt. Mit anderen haben wir dann eine kleine Gruppe gebildet, wo wir sagen, ja, wir möchten für Kinder und Jugendliche einfach da sein. In dieser Weise wurde dann Jugend eine Welt geschaffen, aber aus einem ganz kleinen Kreis. Ich durfte sogar das Geld noch aufnehmen von Deutschland, von Jugend Dritte Welt übrigens. Das war auch ein gewisser Namensgeber für Jugend eine Welt. Wir durften Geld aufnehmen, um einfach zu starten. Aber wenn Menschen brennen, dann geschieht etwas. Und ich meine, die Situation hat sich bewährt. Junge Menschen haben sich getroffen und haben für Kinder und Jugendliche in der Welt etwas geschaffen. Und ich hoffe, dass sie es auch weiterhin schaffen. Und vor allem, dass diese Dynamik des Ursprungs auf alle Fälle noch da ist, da merkt man, dass Glaube, Hoffnung und vor allem auch die Liebe zu den Jugendlichen einfach da ist. Und ich meine, dass gerade diese Entwicklung, die Jugend eine Welt gemacht hat, zeugnishaft ist und dass auf diese Weise für die Jugend in der Welt manches geschaffen wurde.
Jetzt haben Sie gerade als Provinzial- und Missionsprokurator viele Hilfsprojekte der Salesianer Don Boscos in unterschiedlichen Ländern kennengelernt, Pater Keller. Und in allen Einrichtungen Ihres Ordens werden eben Kinder und Jugendliche nach dem Vorbild Don Boscos betreut. Was zeichnet denn die Pädagogik Don Boscos aus?
Don Bosco hat eine Vision. Und zwar, dass in der ganzen Welt ein Netz gebaut wird mit Häusern, wo die Salesianer tätig sein werden, Niederlassungen in der ganzen Welt verstreut. Diese Vision hat sich schon ergeben und in über 130 Ländern dürfen wir als Salesianer tätig sein. Ich durfte einige dieser Knotenpunkte besuchen, Südamerika zum Beispiel, in Argentinien, ganz im Süden, in Patagonien, Brasilien, wo ich auch dann mit unserem Missionar wirklich an die Grenze auch gegangen bin, dann vor allem auch dann weiterhin in Afrika, im Kongo. Dort konnte ich den Pater Kiesling in besonderer Weise kennen und schätzen lernen, der übrigens jetzt von der Missio geehrt wurde, der schon über 40 Jahre dort ist. Ich habe ihn immer auch betreut. Und vor allem auch dann weiter in Ghana, wo wir mit der deutschen Provinz ein neues Werk aufbauen konnten, eine neue Provinz aufbauen konnten. Gott sei Dank durfte ich hier überall mithelfen. Und dann mit Jugend an der Welt habe ich eine sehr tolle Erfahrung gemacht, indem wir nach Osttimor gefahren sind. Da wurden wir eingeladen vom ehemaligen Bischof, Nobelpreisträger Bischof Bello, um die Situation dort kennenzulernen. Und dann durfte ich auch nach Sibirien. Das heißt, quer durch die Welt. In Sibirien haben wir zwei Niederlassungen, in Jakutsk und in Aldan. Es war für mich immer wieder ein Erlebnis, wo man merkt, die Salesianer Don Bosco dürfen für Kinder und Jugendlichen sich einsetzen und ich muss auch beinahe sagen, ihr Leben hergeben. Und so merke ich, dass eigentlich auch gerade diese Aktion immer wieder da ist und die Pädagogik Don Boscos. Nach dieser Frage, eigentlich gibt es da nur drei Dinge, die äußerst wichtig sind. Vernunft, Liebe und Religion. Diese drei Dinge sind die Basis. Auf dieser Basis dürfen wir die Pädagogik Don Boscos aufbauen und so auch erfahren wir, dass es natürlich von den Jugendlichen her und von den Kindern her sehr gerne angenommen wird. Denn Don Bosco hat uns auch gesagt, ja, die Kinder, Jugendlichen, die wir betreuen, sollen eigentlich vier Dinge in unseren Niederlassungen, in unseren Heimen finden. Ein Haus, eine Schule, einen Sportplatz, eine Kirche. Was heißt das? Ein Haus heißt es ganz einfach Beheimatung, Wärmung, Sicherheit, Familiengeist. Das wollen die Kinder spüren, das wollen erfahren, dass sie hier wirklich zu Hause sind und dass sie hier sich wohlfühlen. Das Zweite ist die Schule. Hier geht es um Bildung, Ausbildung, Formung, um Lebensbildung. Wir wissen alle, dass Bildung, gerade das hat ja auch Jugend in der Welt sehr deutlich gemacht, Bildung hat Aspekte, das heißt, es geht um die Schulbildung, Berufsausbildung und die Herzensbildung. In diese Richtung möchten wir genauso immer wieder tätig sein. Das Dritte bei der Sportplatz, das heißt Freude, Frieden, Freiheit und vor allem die freie Zeit soll hier erfahren werden und die Freude und die Liebe soll hier deutlich gemacht werden. Und Kirche, da ist in Moskau auch immer wieder einer derjenigen, der sagt, ja, eigentlich braucht es immer wieder auch eine religiöse Bindung. Und wenn wir diese religiöse Bindung haben, können wir diese Frohbotschaft leben, umsetzen, auch in unserem Leben. Ein Auftrag, der natürlich sicher nicht ganz leicht ist, aber in allen Ländern, je nach Situation und je nach Vorgaben, dürfen wir hier tätig sein, als Botschafter eigentlich der Liebe Gottes zu der Liebe zu den Menschen.
Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie, Pater Josef Kehler. Die Pandemie hat grobe Einschnitte in unser Leben gebracht. Armut, Kriege, die Klimaveränderungen, die verstärken die Unsicherheit und die Desorientierung junger Menschen in allen sozialen Schichten. Wie kann man den jungen Generationen in diesen bewegten Zeiten ermutigen, sich zu engagieren?
Da ist mir eigentlich der Leitspruch in der U-Bahn eigentlich aufgefallen. Am Ende wird alles gut. Wir sind noch nicht am Ende, darum ist noch nicht alles gut. Hier wird eigentlich eine Hoffnung ausgedrückt, die eigentlich unbedingt teilen muss und teilen kann. Denn wir wissen alle, die Isolierung war groß. Was ist jetzt wichtig? Wichtig sind Gespräche. Gespräche miteinander, füreinander, Gespräche, die überall möglich sind. Begegnungen sollen einfach geschaffen werden. Ich glaube, das ist das Einzige, wo wir sagen können, ja, hier geht etwas weiter. Wir brauchen Gemeinschaften, wir brauchen Gruppen, wir brauchen einen Freundeskreis. Wir brauchen Menschen, wo ich mein Leben teilen kann und wo ich versuchen kann, auch meinen Weg zu gehen. Und da heißt es Geduld. Und Gottvertrauen kann, auf Geduld und Gottvertrauen kann man Leben bauen. Und das möchte ich wirklich auch wünschen. Geduld, die brauchen wir. Aber Gottvertrauen ist auch notwendig, dass wir vielleicht in die Zukunft optimistisch und freudig blicken können.
Danke, Pater Josef Kehler, für diese Worte. Pater Josef Kehler, einer der Gründungsväter von Jugend eine Welt, der Nichtregierungsorganisation, die seit 25 Jahren besteht. Und dieses Gespräch und auch die weiteren Gespräche des Abends, die Sie noch hören werden bis 19 Uhr, die können Sie dann bei uns auf radioklassiker.at nachhören. Und Informationen zu Jugend eine Welt, die gibt es im Internet unter www.jugendeinewelt.at. Bleiben Sie dran, nach dem nächsten Musikstück machen wir einen Blick nach Westafrika.
Jugend eine Welt, Don Bosco, heute wie gestern. Wir fördern Bildungsprojekte weltweit, denn Bildung überwindet Armut. www.jugendeinewelt.at.
So hören unsere Spezialsendung heute zum 25-jährigen Jubiläum der Nichtregierungsorganisation Jugend eine Welt. Ein Herz für Kinder, deren Schicksal sonst jedem egal ist. Der Jugend eine Weltprojektpartner Lothar Wagner widmet sein Leben tagtäglich aufs Neue Kindern und Jugendlichen, die ihr Dasein im Gefängnis oder auf der Straße fristen. Geboren in Deutschland, hilft der Diplom-Sozialpädagoge und Theologe bevorzugt an den sozialen Brennpunkten unserer Welt. Als Direktor des Kinderschutzzentrums Don Bosco Fambul in der sierra-leonischen Hauptstadt Freetown stand der Salesianer Straßenkindern und jungen Gefangenen ebenso zur Seite wie minderjährigen Prostituierten und Waisenkindern. Bereits bei seinem ersten Einsatz in Liberia engagierte sich Bruder Lothar Wagner für die Friedhofskinder. Das sind obdachlose Jugendliche ohne jegliche Perspektive, die in Gräbern des Friedhofs von Monrovia übernachten. Seit Sommer 2020 ist der Experte für Westafrika nun wieder in Liberia tätig und bringt Hoffnung in das trostlose Leben von Straßenkindern und Jugendlichen im Zentralgefängnis von Monrovia. Ich habe mit ihm folgendes Gespräch geführt. Lieber Bruder Lothar Wagner, seit Sommer 2020 sind Sie wieder in das westafrikanische Liberia zurückgekehrt, wo Sie sich insbesondere auch um Minderjährige im Zentralgefängnis der Hauptstadt Monrovia kümmern. Hier werden Kinder und Jugendliche unter unmenschlichsten Zuständen gemeinsam mit Erwachsenen in eine Zelle gesperrt. Berichten Sie uns bitte von dem, was Sie tagtäglich dort miterleben.
Ja, grundsätzlich muss man sagen, egal ob jung oder alt, ist die Situation im Zentralgefängnis Liberia sehr prekär. Das Gefängnis ist in einem katastrophalen Zustand, es ist notorisch überbelegt. Die Essensversorgung ist für alle Insassen unzureichend. Es fehlt an ausreichender medizinischer Betreuung und so weiter. Und das ist natürlich insbesondere für Kinder eine schwierige Situation, die gemeinsam dann noch mit erwachsenen Straftätern eingepfercht werden. Es gibt nämlich keine separaten Zellen, Trakte für minderjährige Inhaftierte. Und sowas gibt es eigentlich sehr selten in nur wenigen Ländern weltweit. Und hierzu gehört eben auch Liberia. Und die Kinder sind für die erwachsenen Straftäter leichte Opfer, um eigene Bedürfnisse jeder Art zu befriedigen. Und daher ist der Grad der Ausbeutung, des sexuellen Missbrauchs und der sonstigen Übergriffe auf Kinder durch erwachsene Mithäftlinge enorm. Im Gefängnis herrscht ein brutaler Alltag. Da geht's jeden Tag ums Überleben. Und das bedeutet natürlich für die Kinder, dass die Einwirkungen, die Schäden gewaltig sind. Da wird vieles blockiert. Wenn ich da an die körperliche Entwicklung der Kinder denke, es braucht ja für die Körperpflege Wasser. Es hat aber kein Geld dazu. Von daher ist es eine körperliche Verwahrlosung, die nach kurzer Zeit auch einsetzt. Die intellektuelle Entwicklung wird blockiert. Es fehlt dir an Büchern. Das Kind hat einen Wissensdurst, was nicht befriedigt wird. Es fehlt an Lehren, es fehlt an Lehrmitteln. Die emotionale Entwicklung wird blockiert, weil es ja auch emotional verwahrlost. Es fehlt an Vertrauen zu den Insassen, die ja immer wieder betrügen, immer wieder ihr Wort nicht halten. Und da geht natürlich auch schnell das Selbstvertrauen flöten. Was aber den Kindern besonders hart trifft, das erlebe ich jeden Tag im Gefängnis, das ist, dass eben unabhängig von der Schuldfrage eine Inhaftierung in Liberia des Kindes eine Schande für die Familie ist. Und von daher bricht die Familie sehr schnell den Kontakt zu dem Kind ab. Und dazu kommt eben bei all dieser schwierigen Situation für das Kind die Einsamkeit, die Hoffnungslosigkeit. Und die macht den Kindern unglaublich zu schaffen.
Damit diese jungen Menschen nicht jegliche Hoffnung verlieren, tut Bruder Lothar Wagner alles ihm Mögliche und bringt Menschlichkeit in die dunklen Gefängniszellen. Neben der Versorgung mit Wasser und Nahrung vermitteln er und seine Mitarbeiterinnen auch medizinische Hilfe. Nicht zuletzt kümmert sich Wagner bei Bedarf um einen Rechtsbeistand, denn oft hatten die Kinder nicht einmal einen ordentlichen Gerichtsprozess. Die Salesianer Don Boscos haben in den letzten Jahren immer wieder auf diese dramatischen Zustände und Verstöße gegen die UN-Kinderrechtskonvention im Gefängnis hingewiesen und Veränderungen eingefordert. Mit Erfolg, denn der oberste Gerichtshof in Liberia hat Don Bosco um Unterstützung bei der Reform des Jugendstrafverfahrens gebeten und gemeinsam mit der Regierung gibt es nun auch den Plan für ein gewaltfreies und förderndes Zentrum für straffällig gewordene Minderjährige. Neben Ihrem Engagement für die vergessenen Kinder und Jugendlichen im Gefängnis setzen Sie sich, Bruder Lothar Wagner, auch für Liberias Straßenkinder ein. Erzählen Sie uns bitte vom Alltag der Friedhofskinder und auf welche Art und Weise Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen deren Leben in bessere Bahnen gelenkt haben.
Ja, das war sicherlich einer meiner erschütterlichsten Erfahrungen in meinem Leben als Ordensmann, als Theologe, als Sozialarbeiter zu sehen, dass sich Kinder zu den Toten legen müssen, weil sie anscheinend keinen Platz mehr in der Gesellschaft oder in ihren Familien haben. Und zwar waren das die obdachlosen Kinder in Monrovia, die auf dem Zentralfriedhof Grabstätten seitlich mit Hämmern aufgeschlagen haben, quasi eine Tür aufgeschlagen haben und dann mit ihren Händen die Grabstätte freigeschaufelt haben, um sich dort eben in der Nacht niederzulassen. Und da ging mir so vieles durch den Kopf, als ich das sah. Die Frage, was ist das für eine Welt? Eine Welt, die es duldet, dass sich Kinder zu den Toten legen, weil es eben keinen Platz mehr gibt für sie. Aber bei all den Fragen, das ist eben nicht nur einmal in meinem Leben vorgekommen, Kindernot zu sehen, Jugendnot zu sehen, bei all den Fragen ist es aber immer die Frage, was können wir dagegen tun? Wie können wir das Leben der Kinder verbessern? Die steht im Vordergrund. Und da ist es auch vor allem Jugend eine Welt, die professionelle, qualifizierte Lösungsansätze von uns schätzt und auch unterstützt. Und wir konnten innerhalb von 2 Jahren die Kinder aus ihren Gräbern zurück ins Leben bringen. Und auch mit Stolz kann ich sagen, der Friedhof ist heute kinderfrei durch und unsere Intervention. Und heute sind noch Sozialarbeiter regelmäßig vor Ort, um Entwicklungen rund um den Friedhof zu beobachten und auch rechtzeitig bei Fehlentwicklungen einzugreifen. Und es geht bei all unseren Maßnahmen für die Kinder immer darum, den Kindern alternative Lebensentwürfe anzubieten, ein menschenwürdigeres Leben. Und das heißt konkret bei uns von der Straße in die Familie, vom Drogenkonsum in die Schule oder vom Straftäter zu guten Mitbürgern, von, ja, wie soll ich sagen, von Gewalttätern zum Peacekeeper, dass sie Vorbild werden, dass sie aus ihren eigenen Erfahrungen lernen und ja, einen besseren Weg einschlagen können. Das ist immer unser Ziel, unsere Motivation.
Die langjährige Partnerschaft mit Jugend eine Welt ist essentiell in der Hilfe für Liberias Straßenkinder.
Ja, um in einem Bild zu sprechen, würde ich sagen, Jugend eine Welt macht uns flott. Und ich denke, dass wir vor Ort eine gute Struktur haben, eine klare Organisation. Wir haben motivierte Mitarbeiter.
Inwiefern unterstützt Jugend eine Welt von Österreich aus die wichtige Arbeit von Ihnen, Bruder Lothar Wagner?
Natürlich ganz wichtig durch die finanzielle Sicherstellung unserer Projekte. Dann aber auch durch die Expertisen, die sie durch ihren Weltblick angeeignet hat. Dann durch die Fachkräfte, wie zum Beispiel durch das Entsenden von Volontären. Hier vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Wir sind in der Planung, ein Rehabilitationszentrum für straffällig gewordene Kinder zu bauen. Wir hatten jedoch vor Ort nicht die notwendigen Bauzeichner, die Statiker, die Elektroinstallateure und so weiter, die uns die Pläne hätten machen können. Und hier konnten wir eben auf Jugend eine Welt und ihren reichhaltigen Pool an Fachleuten und ihr ausgezeichnetes Netzwerk zugreifen. Und die Pläne, die waren innerhalb kurzer Zeit erstellt.
Freut sich Bruder Lothar Wagner über die Unterstützung in seiner Tätigkeit durch Jugend eine Welt. Informationen dazu im Internet unter jugendeinewelt.at. Und ein Ausblick in Kürze ist dann Josef Loderbauer bei mir im Studio. Er ist Senior Expert und berichtet über seinen Einsatz in Uganda. Da ging es um ein Solarprogramm.
Jugend eine Welt. Don Bosco. Heute wie gestern. Wir fördern Bildungsprojekte weltweit. Denn Bildung überwindet Armut. www.jugendeinewelt.at.
Sie hören die Jubiläumssendung zu 25 Jahren Jugend eine Welt, der Nichtregierungsorganisation. Und wir haben wieder einen Studiogast. Es ist Josef Loderbauer. Denn seit dem Jahr 2018 entsendet die Hilfsorganisation Jugend eine Welt auch qualifizierte Senior Experts auf Auslandseinsatz. Senior Experts sind Menschen mit Berufserfahrung, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen in den Dienst der guten Sache stellen wollen. Sie unterstützen im Rahmen ihres freiwilligen Einsatzes weltweit Bildungs- und Sozialprojekte. So auch der Oberösterreicher Josef Loderbauer, der als gelernter Elektrotechniker mit über 40 Jahren Berufserfahrung sein Wissen tatkräftig in einem Solarprogramm von Jugend eine Welt in Uganda einbrachte. Josef Loderbauer ist nun Gast bei uns im Studio. Er war bereits zweimal ehrenamtlich auf Einsatz in einem Don Bosco Berufsausbildungszentrum in Kamuli. Welche Aufgaben, Herr Loderbauer, haben Sie denn in dieser Zeit übernommen?
Ja, ich war 2018 schon in Einsatz, wie das ganze Programm begonnen hat mit Jugend eine Welt, Senior Expert. Und ich war zuerst einmal 3 Monate in Kamoli, ein Solarlabor zu errichten und einmal die ganze Fertigung so weit voranzutreiben, dass die wichtigsten Sachen geschehen sind. Und dann im März drauf, also 2019, März, bin ich dann wieder runtergefahren nach Kamoli und habe halt dann geschaut, dass die ganze Solarlabor, die ganze Solartechnik in Betrieb geht. Das war dann aber auch nicht nur Solartechnik, das Labor, sondern auch Lehrausbildung. Also es war ziemlich ein breites Programm, wo es auch darum gegangen ist, Partnerschaften zu finden mit anderen Schulen.
In dem Berufsausbildungszentrum bekommen auch Jugendliche aus armen Verhältnissen die Chance auf eine Berufsausbildung und damit auf eine bessere Zukunft?
Ja, auf jeden Fall. Also in Kamoli, das ist ein Zentrum von den Salesianer, Don Bosco. Es sind dort 630 Studenten gewesen, also in 13 Berufen. Und ein Beruf ist halt dann Elektrotechnik, Elektriker. Und da haben wir speziell für Solartechnik einen eigenen Lehrgang entwickelt. Und ja, und das ist ja so, dass ja Gott mit Solartechnik sehr viel Anwendungsmöglichkeit besteht. Und das ist einfach ein Weg aus der Armut. Und es sind dort in der Schule sind auch sehr viele Leute, die, also Schüler, also Menschen aus Namugongo zum Beispiel, wo nur Straßenkinder von den Salesianern aufgenommen und betreut werden. Also auch solche Schüler sind dort. Das ist eine sehr breite Palette von jungen Menschen, die dort eine Ausbildung erfahren. Und die Berufsausbildung ist so wichtig, weil einfach das ein Weg aus der Armut ist. Es ist wichtig, auch eine Fachkompetenz der Menschen von Ort, dass sie auch einen Nachweis haben. Es ist ja so oft, dass bei der Berufsausbildung, ja, man sagt, okay, der hat einen Beruf, aber es ist auch wichtig, dass ein gewisser qualitativer Standard, dass da erreicht ist. Und es ist, gerade Solartechnik ist ja wirklich ein Bereich, der da in Uganda sehr gefragt ist. Also die Leute, die dort Ausbildung absolvieren, die bekommen auch sicher da eine Berufsmöglichkeit.
Was können Sie uns denn sagen, was die größten Herausforderungen für Sie da bei diesem Senior-Experts-Einsatz in Uganda waren, Herr Loderbauer?
Große Herausforderung. Also für mich war es so ein Moment, wo ich dann vor 600 Studenten gestanden bin, das einzige Weiße, und man dachte, boah, jetzt bin ich in einer anderen Welt. Ja, und so ist halt, die ganzen Begegnungen, die Kulturen, das ist eine riesige Herausforderung. Es ist auch das englische Schulungssystem, was ja für uns Österreicher nicht so ganz nachvollziehbar ist. Also es ist auch, bei mir war es dann die Gesamtkonzept dort machen, also mit Hilfe von Jugend eine Welt, mit der Projektleiterin Frau Irita Ubara. Die hat da die ganze Koordination gemacht in der Vorbereitung und meine Aufgabe war dann die Ausführung. Und das war schon wirklich auch immer wieder mit den Menschen zu reden, zu begegnen, konstruktiv zu arbeiten und einfach auch die Auffassungsunterschiede, dass man dann, ich habe von ihnen gelernt und sie haben von mir gelernt. Also das war eine riesige Herausforderung.
Und wenn man da so im Kontakt ist mit den Menschen, gibt es da berührende oder lustige Momente auch?
Ja, eigentlich schon. Also es war, also berührend war für mich einfach die Gemeinschaft mit den Salesianern. Also ich bin da hingekommen, ein runder Tisch und 6 Salesianer sitzen da und dann ein 7. Sessel dazu und ich bin mitten unter ihnen. Und das war vom ersten Tag an schon so. Also die haben mich da wirklich da integriert. Ich meine, ich bin vielleicht gläubig, aber nicht so, dass ich Salesianer bin. Aber sie haben mich wirklich da mitgenommen einfach in die ganze Gemeinschaft. Und dann ist auch immer wieder auch die wertschätzende Begegnung. Also das habe ich sehr viel erlebt. Also Leute suchen Kontakt und einfach auch gegenseitige Achtung geben. Zusammenarbeit mit dem Elektrotechniker Josef Anzolo ist der Name, der uns wirklich auch sehr konstruktiv und sehr engagiert mitgearbeitet hat. Es waren dann zum Beispiel, eine lustige Sache war für mich, ich arbeite da in Gmunden auch beim Traunsee-Marathon mit. Das ist also ein Bergrennen, ein Berglauf. Und da habe ich so ein Leiberl gehabt vom Traunsee-Marathon. Und das habe ich dort dem Pater Philipp geschenkt, weil das hat ihm gefallen. Und er hat dann selber einen Marathon dort organisiert mit 130 Teilnehmern. Und hat mich schon gefreut, dass ich einen Traunsee-Marathon erfahre in Uganda sehe. Das sind so, irgendwie so lustige Sachen, wenn man so sieht, wie eigentlich Leute aufeinander zugehen und miteinander leben. Eine Sache hat mich auch irgendwo berührt, die 2-jährigen Kinder, also um die 1,5 bis 2,5 Jahre, die haben Angst vor weiße Männern. Also wenn mir sagt, da kommt der schwarze Mann, auf einmal komme ich zu einer Familie mit Kindern und das kleine Kind fängt zum Schreien an. Das war für mich auch, was ist los? Ja, die fürchtet sich vor mir, das habe ich überhaupt noch nicht gekannt.
Jetzt muss ich Sie fragen, wie hat man denn in Ihrer Umgebung Ihr Engagement aufgenommen, wie Sie gesagt haben, das mache ich?
Ja, also meine Familie steht dahinter, das ist eine ganz wichtige Sache. Und ja, ich habe einfach auch so einen Pensionisten von Kollegen, habe gesagt, ich möchte noch was machen. Eigentlich war das eine sehr positive Sache. Was, du gehst da weg, du machst das. Und das war irgendwo auch für mich eine Bestätigung, ja, ich will das wirklich. Und ich muss sagen, es ist sehr breit mitgetragen worden. Das ist eine ganz wichtige Sache gewesen.
Und wer sich jetzt da interessiert, weil er Ihre spannende Schilderung nun mitgehört hat, Herr Loderbauer, was würden Sie denn jetzt Hörern und Hörerinnen sagen, die sich für einen freiwilligen Auslandseinsatz mit Jugend eine Welt interessieren?
Ja, wichtig ist einmal, wenn Sie wer interessiert, Kontaktaufnahme mit Jugend eine Welt. Sie haben ja auch vorhin schon die Adresse, die Internetadresse gesagt für Jugend eine Welt. Also da gibt es dann Kontaktmöglichkeiten. Und dann wird man eigentlich an die Projekte herangeführt. Und es ist nicht so, dass irgendwer was unbedingt genau das können muss, sondern es ist eine Palette da und das erweitert natürlich auch die Möglichkeiten. Und was mir ganz wichtig ist, was ich weitergeben will, es ist nicht nur, dass man sagt, man geht runter und hilft den Leuten. Ich habe das nie gesagt, ich gehe und helfe den Leuten, sondern ich habe immer gesagt, das ist eine Zusammenarbeit auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe. Und das ist einfach eine gegenseitige Bereicherung. Also für mich ist die ganze Aktivität, der Einsatz, eine riesige Bereicherung gewesen. Und da kann ich nur jeden Mut zusprechen und wirklich dazu motivieren, schaut euch das an, macht es, hört einmal, was es gibt und dann wird sich sicher was ergeben.
Danke, Josef Loderbauer, fürs Kommen ins Studio. Und da noch einmal die Adresse der Website von Jugend eine Welt, und zwar auch für die Senior Experts, jugendeinewelt.at/Senior Experts Austria, so lautet sie. Dort finden Sie die Informationen und gefördert wird das Programm von der ADA, der Agentur für österreichische Entwicklungszusammenarbeit.
Jugend eine Welt, Don Bosco, heute wie gestern. Wir fördern Bildungsprojekte weltweit, denn Bildung überwindet Armut. www.jugendeinewelt.at.
Sie hören unseren Themenabend, unseren späten Themennachmittag über 25 Jahre Jugend eine Welt, die Hilfsorganisation. Und wir kommen nun zu einem jungen Engagement. Die gebürtige Oberösterreicherin Sophia Stanger ging vor 10 Jahren mit Jugend eine Welt für ein Jahr in die Hafenstadt Pointe Noire in der Republik Kongo, um dort als Freiwillige in einem Bildungsprojekt mitzuarbeiten. Seit 2 Jahren leitet sie nun die Freiwilligenabteilung von Jugend eine Welt und im folgenden Gespräch erfahren Sie viel über Ihre Erfahrungen und was sich junge Menschen dabei mitnehmen. Frau Stanger, wie ist es denn gekommen, dass Sie sich als Freiwillige gemeldet haben, um in einem Bildungsprojekt des Alessandro Don Boscos über Jugend eine Welt mitzuarbeiten?
Ich habe mich schon immer für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen interessiert. Ich war auch in meiner Schulzeit zum Beispiel immer aktiv, bei mir in der Pfarre, in der Jungschar, bei der katholischen Jugend und so weiter und wollte nach der Schule nicht einfach direkt auf der Uni weitermachen, sondern habe nach irgendwas gesucht, was mir auch Sinn gibt und wo ich neue Erfahrungen machen kann und bin dann zufällig eigentlich über Jugend eine Welt gestolpert und habe Leute kennengelernt, die das selber gemacht haben und das hat mich einfach total inspiriert und dann habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich auch ausprobieren.
Jetzt so einen Gang weit weg, das macht man ja auch für einige Monate auch. Braucht sie auch Vorbereitung? Wie sieht es da aus?
Ja, die Vorbereitung ist ganz wichtig. Also ich war insgesamt 1 Jahr lang in der Republik Kongo, aber so ein Volontariat dauert natürlich viel länger. Also das beginnt mit einer sehr ausführlichen Vorbereitung, die natürlich sehr wichtig ist. Da haben wir gelernt, wie sind die Bedingungen vor Ort, aber auch Themen wie interkulturelle Kommunikation, wie gehe ich dann mit Schwierigkeiten und Krisen im Einsatz um und so weiter. Und natürlich auch nach dem Volontariat geht es dann noch weiter, Nachbereitung, aber auch einfach alle Themen, die da so aufkommen in einem Einsatz, die beschäftigen einen natürlich noch lange danach.
Dann kommen wir auf Ihren Einsatz zu sprechen. Das war in der Hafenstadt Pointe Noire in der Republik Kongo.
Also ich war in einem Projekt der Salesianer Don Boscos und das war, wie so viele ihrer Projekte, ganz den Kindern und Jugendlichen gewidmet. Es war auch sehr groß. Es gab eine Schule, eine Volksschule, eine Mittelschule, ein berufsbildendes Zentrum. Es gab ein Straßenkinderhaus und ein großes Jugendzentrum, wo sich unter der Woche am Nachmittag, aber vor allem am Wochenenden ganz viele Kinder- und Jugendgruppen getroffen haben. Und ich habe einfach gemeinsam mit meiner Mitvolontärin dort mit angepackt, wo wir gebraucht worden sind. Vor allem war das in der Schule. Wir haben beim Englischunterricht geholfen. Kongo ist ja französischsprachig. Das war quasi der Fremdsprachenunterricht. aber ich war auch im Kinder- und Jugendzentrum aktiv und habe dort mit den anderen Jugendlichen vor Ort Kindergruppen geleitet.
Was gibt es da zum Hintergrund dieser Kinder und Jugendlichen zu sagen? Warum ist es da wichtig, dass es so eine Einrichtung gibt?
Also das waren von den jüngeren Kindern, das waren hauptsächlich die Kinder, die in diesem Viertel gewohnt haben. Und das war einfach eins der ärmeren Viertel von Pointe-Noire. Die haben oft nicht die Chancen und das öffentliche Schulsystem und die Schulen vor Ort sind oft leider sehr schlecht. Und da leisten wirklich die Salesianer sehr gute Arbeit, indem sie allen Kindern Schulbildung ermöglichen. Und auch beim berufsbildenden Zentrum gab es einfach Ausbildungen wie zum Beispiel Tischlerei oder auch Elektrotechnik oder Kfz-Berufe, die vor Ort gebraucht werden und wo es dann auch wirklich Berufschancen gibt für Jugendliche, was ganz wichtig ist.
Frau Schlanger, waren Sie da selber für sich zufrieden, wie Sie diese Leistung vor Ort sozusagen für die Kinder und Jugendlichen umsetzen haben können?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich war eine Freiwillige, bin wieder hineingestoßen in ein buntes Aufgabenfeld und jede Vorbereitung ist natürlich nützlich, aber es ist dann doch ganz anders vor Ort. Und es war schon auch eine Herausforderung für mich, also mit Kindern und Jugendlichen zu tun zu haben, jeden Tag, die ich vorher natürlich nicht kannte und deren Lebensrealität ich einfach auch nicht kenne. Als eine Person, die jetzt in Österreich im Müllviertel aufgewachsen ist, habe ich ja selbst eine ganz andere Erfahrung gemacht als Kind und als Jugendliche. Aber ja, es ist einfach total eine intensive Erfahrung mit ganz vielen Höhen und Tiefen. Und wenn was misslingt, ist es umso schöner, wenn dann was glückt. Und ja, ich denke, ich habe mich ganz gut geschlagen.
Was ist da ein Erfolg?
Ich glaube, das Schönste ist einfach die Beziehung zu den Kindern. Und wenn dann in der Pause Kinder herkommen und einem was zeigen oder wenn wir im Englischunterricht Lieder gelernt haben und ich höre einfach in der Pause singen die Kinder diese Lieder noch weiter, dann ist das was ganz Besonderes. Wir haben auch einen Buchclub gegründet, weil für viele Kinder einfach Bücher überhaupt nicht zugänglich waren und eine Bibliothek dort vor Ort unterstützt. Und da haben wir einfach sehr coole Aktivitäten gemacht. Kinder haben Geschichten geschrieben und dann solche Geschichten zu lesen und mit ihnen Ausflüge zu machen, das ist einfach etwas ganz Besonderes gewesen.
Ein Jahr so weit weg sein, was hat denn das mit Ihnen persönlich gemacht, Frau Stanger?
Ich glaube, es hat schon meinen Blick geschärft für die Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Ich wollte auch davor irgendwie in den Sozialbereich und habe gedacht, ja, vielleicht werde ich Lehrerin. Und habe mich aber dann entschieden, nein, ich möchte doch ein bisschen was Breiteres studieren, um mich mehr mit verschiedenen Ungerechtigkeiten auf der Welt auseinanderzusetzen. Weil so ein Einsatz wirft natürlich viele Fragen auf. Warum gibt es so eine große Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich? Warum ist die Situation für Kinder und Jugendliche zum Beispiel im Kongo so anders als für Kinder und Jugendliche in Österreich? Und ja, ich glaube, es ist immer schwer zu sagen, was wäre, wenn ich das Volontariat nicht gemacht hätte. Aber ich weiß, dass es mich auf jeden Fall geprägt hat und ich arbeite jetzt ja auch bei Jugend eine Welt und da war das Volontariat auf jeden Fall ausschlaggebend.
Da leiten Sie die Freiwilligenabteilung. Für was sind Sie da zuständig?
Ja, wir möchten Freiwilligeneinsätze für junge Erwachsene, aber auch für ältere Personen im Sino-Experts-Programm ermöglichen, weil wir einfach merken, so etwas ist eine tolle Erfahrung für die Personen vor Ort, aber auch für die Freiwilligen selber. Also dieser Austausch über ein Jahr hinweg, das prägt einen schon. Das heißt, wir ermöglichen qualitätsvolle Freiwilligeneinsätze in verschiedenen Projekten in Ländern des globalen Südens. Und was wir auch machen, ist Bildungsarbeit in Österreich, weil Entwicklungszusammenarbeit hört jetzt nicht in den Ländern im Ausland auf, sondern ist auch ganz wichtig, dass wir da in Österreich Bewusstseinsbildung schaffen bei den Personen hier. Und viele Leute, die zurückkommen von einem freiwilligen Einsatz, die sind so wie ich, sensibilisieren und wollen was machen. Und da machen wir Workshops mit unseren Bildungsteams in Schulen, in Wien, in Graz und in Linz. Aber wir machen auch Veranstaltungen zu verschiedenen Themen. Wir laden immer wieder Projektpartner und Projektpartnerinnen aus unseren Projektländern ein und so weiter. Das ist uns auch ganz wichtig.
Wer da nun Interesse hat, nachdem Sie das geschildert haben, wohin kann man sich wenden?
Ja, ihr könnt einfach bei unserer Homepage vorbeischauen, zum Beispiel auf www.jugendeinewelt.at. Da finden sich alle Infos und wenn wer Interesse hat an einem freiwilligen Einsatz, wir bieten da auch Beratungen an und je nach Kenntnisse der Personen, zeitlichen Verfügbarkeiten, Sprachkenntnissen, schauen wir uns dann an, was ein passender freiwilliger Einsatz sein könnte.
Und aus Ihren Erfahrungen und aus den Erfahrungen von Jugendlichen, die Sie natürlich auch kennen, die auch diesen freiwilligen Einsatz gemacht haben, was nimmt man sich da mit? Warum ist es wichtig, das zu machen und können Sie das eben gut empfehlen?
Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Was nimmt man sich mit? Ich glaube, es ist ein ganz großer Koffer mit ganz vielen verschiedenen Schätzen. Das fällt mir ganz schwer, da nur einen herauszuholen. Aber ich glaube, diese Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen, die dann auch wirklich nach dem Einsatz noch andauern, diese ganz vielen verschiedenen Geschichten, die so vielfältig sind von Kindern, von Jugendlichen, von Erwachsenen, von mir jetzt im Kongo, das ist wirklich ein Koffer voller ganz wertvoller Erinnerungen und den habe ich immer noch bei mir.
Und Kontakte bleiben?
Ja, die bleiben. Auch dank Social Media und Co. Da bleiben die Kontakte und es ist schön zu sehen, wie es den Kindern, die mittlerweile schon keine Kinder mehr sind, jetzt geht, wenn ich meine diversen Facebook-Feeds aufmache.
Erfrischende Erfahrungen von Sophia Stanger. Sie leitet seit 2 Jahren die Freiwilligenabteilung von Jugend eine Welt. Bleiben Sie dran. In Kürze geht es dann weiter mit weiteren interessanten Gesprächspartnern und Partnerinnen. Und Sie haben ja die Stimme schon gehört, auch Chris Lohner wird bei uns vorbeischauen.
Jugend eine Welt. Don Bosco. Heute wie gestern. Wir fördern Bildungsprojekte weltweit. Denn Bildung überwindet Armut. www.jugendeinewelt.at.
Sie sind nach wie vor bei unserer Spezialsendung zum Jubiläum von Jugend eine Welt. 25 Jahre gibt es diese Hilfsorganisation bereits und Sie haben in der ersten Stunde schon viel erfahren darüber und auch nun geht es weiter bis 19 Uhr mit weiteren Gästen, vorher wieder Musik. Die zweite Stunde unserer Jubiläumssendung zu 25 Jahren Jugend eine Welt startete musikalisch mit der Ouvertüre zur Oper Il Mondo alla Rovescia von Antonio Salieri. Sie hörten das Mannheimer Mozart-Orchester.
Jugend eine Welt. Don Bosco. Heute wie gestern. Wir fördern Bildungsprojekte weltweit. Denn Bildung überwindet Armut. www.jugendeinewelt.at.
Eine in unterschiedlichsten Bereichen tätige Hilfsorganisation wie Jugend eine Welt braucht auch qualifizierte Beraterinnen. Menschen wie Katharina Müller, Partnerin der Rechtsanwaltskanzlei Müller und Partnerrechtsanwälte MP Law in Wien. Sie und ihr Team bieten in den vielen für Spender und Wohltäter von Jugend eine Welt wichtigen Themenfeldern des Erbrechts und des gemeinnützigen Stiftungswesens kompetente Beratung. Frau Katharina Müller unterstützte tatkräftig bei der Gründung der Jugend eine Welt gemeinnützige Privatstiftung mit rechtlicher Begleitung und ist auch im Vorstand der Stiftung vertreten. Sie ist nun bei uns zu Gast im Studio. Erste Frage an Sie, Frau Müller, wie kam es zu Ihrem Engagement für die Jugend eine Welt gemeinnützige Privatstiftung?
Ja, Sie haben es ja schon erwähnt, wir als Kanzlei engagieren uns schon lange und sehr lange im Bereich des Gemeinnützigkeitsrechts und beraten sowohl gemeinnützige Organisationen wie Jugend eine Welt als auch Geber und Spender, die sich gemeinnützig engagieren wollen. Und so kam auch der Kontakt damals mit dem Herrn Heiserer zustande, den wir zunächst unterstützt haben, wie Sie schon gesagt haben, bei der Gründung der Jugend eine Welt Privatstiftung. Und wie er mich dann gefragt hat, ob ich auch das Vorstandsmandat übernehmen würde, habe ich gerne Ja gesagt, um auch sozusagen auch als Person vielleicht einen Beitrag leisten zu können, in diesem sehr wichtigen Bereich der Gemeinnützigkeit zu unterstützen. Und so kam es eben dazu und seitdem arbeiten wir nicht nur in dem Bereich, aber auch im Bereich der Stiftung zusammen.
Was sind denn die grundlegenden Zwecke der im Jahr 2016 gegründeten Jugend eine Welt gemeinnützige Privatstiftung, Frau Müller?
Ja, die Privatstiftung hat verschiedene Zwecke. Zunächst einmal die weltweite Armutsbekämpfung, die ein zentrales Anliegen auch der Privatstiftung ist. Daneben auch das Ermöglichen von Bildung und Ausbildung auf der ganzen Welt, wo immer es gebraucht wird. Und die Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Das sind die Stiftungszwecke. Und die Gründung der Stiftung an sich hatte auch den Zweck, eine Vermögensstrukturierung für Spender zu ermöglichen, die eine besonders nachhaltige Form der Unterstützung sicherstellt. Stiftungen werden seit vielen Jahrhunderten auch im kirchlichen Bereich, gerade im Bereich der Gemeinnützigkeit, eingesetzt und haben sich hier bewährt. Insofern ist, glaube ich, gerade die Privatstiftung eine sehr gute Institution, um gemeinnützige Tätigkeit zu bündeln und eben Personen die Möglichkeit zu geben, sich hier nachhaltig auch zu engagieren.
Jetzt gibt es vielleicht bei vielen die Anschauung, dass das Engagement im Stiftungsbereich nur etwas für wohlhabende Menschen sei. Was sagen Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern, die interessiert sind und als Stifterin oder Stifter die Welt ein Stück besser machen wollen?
Ich glaube, jeder kann seinen Beitrag leisten. Es gibt ja für kleinere und für größere Beträge eine wunderbare Einsatzmöglichkeit, gerade auch im Rahmen der Jugend eine Weltprivatstiftung. Man kann zum Beispiel mit kleineren Spenden, wobei ich möchte wirklich sagen, keine Spende ist zu klein und keine Spende ist zu gering. Jede Spende hilft, den Zweck zu erreichen. Aber gerade für sozusagen nicht so große Spenden haben wir die Möglichkeit der Zustiftung entwickelt. Damit kann man den Kapitalstock der Stiftung entsprechend stärken und aufbauen. Und dieser Kapitalstock ermöglicht es uns dann, die Erträge dieses Vermögens, das durch nachhaltige Veranlagungen, eben diese Erträge, die durch nachhaltige Veranlagungen erwirtschaftet werden, dann in die Gemeinnützigkeit zu widmen und gemeinnützigen Zwecken zu widmen. Das ist die eine Möglichkeit, die jedem offen steht und die jeder nutzen kann, der eben hier in der Stiftung sich engagieren möchte. Und daneben, und das ist sicher auch eine ganz besondere Form, die wir hier anbieten, besteht die Möglichkeit, wenn man größere Beträge widmen möchte, in spezielle Themenfonds zu widmen, Themen- oder auch Personenfonds. Da kann man zum Beispiel einen Fonds für Straßenkinder und Soziales unterstützen oder auswählen oder auch einen Fonds für Mädchen- und Frauenförderung oder für Schule und Berufsausbildung. Ich nenne jetzt nur einige wenige. Wir haben viele Themen, die wir hier anbieten. Und wenn man eben seine Spende für einen solchen speziellen Zweck, ein solches spezielles Thema widmen möchte, gibt es die Möglichkeit dieses Themenfonds. Im Unterschied zur Zustiftung wird hier das Vermögen im Fonds nach und nach auch verwendet, also nicht nur die Erträge des Fonds, sondern auch das Vermögen, wird in über einen längeren Zeitraum eben einem bestimmten Projekt gewidmet. Der Vorteil für das Projekt ist, es weiß, es hat eine gewisse Sicherheit, es weiß, nachhaltig kann es hier mit Unterstützung rechnen und der Geber weiß, dass eben seine Spende genauso verwendet wird, wie er es gerne möchte, wenn es ihm wichtig ist, ein bestimmtes Thema oder auch eine bestimmte Region zu fördern. Das ist, glaube ich, schon eine sehr einzigartige Form der Unterstützung, die wir hier anbieten.
Da vielleicht noch die Frage, wo liegt denn der Vorteil oder der Unterschied auch, ob man als Stifterin oder Stifter in der Jugend einer weltgemeinnützigen Privatstiftung aktiv wird oder ob man einen Spende an die Hilfsorganisation Jugend eine Welt gibt?
Ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass ich eben mit einer solchen zum Beispiel themenbezogenen Spende auch sicherstellen kann, wenn mir das wichtig ist, manchen Spendern ist das nicht so wichtig, anderen schon, ein bestimmtes Thema eben besonders zu unterstützen. Wir haben dann auch hier Möglichkeiten, diesen Spender langfristig auch einzubinden in die Abwicklung des Fonds, in die Verwendung der Gelder. Da gibt es dann auch regelmäßige Berichte, Informationen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn man jetzt sagt, ich gebe eine ungewidmete Spende, genauso gut, ja, an zum Beispiel Jugend eine Welt, aber da wird halt dann sozusagen diese Verbindung nicht so aufrechterhalten. Nicht? Die Stiftung gibt einfach die Möglichkeit, hier wirklich nachhaltig nach eigenen Wünschen und individuellen Vorgaben Spenden zu widmen und sicherzustellen, dass eben Hilfe langfristig in speziellen Projekten ankommt, die dann eben auch auf das Vertrauen können, dass hier langfristig Unterstützung kommt.
Ja, dann sage ich danke, Frau Dr. Katharina Müller, fürs Kommen in Studio. Sie sind eben im Vorstand der Jugend eine Welt gemeinnützige Privatstiftung tätig. Danke für die Informationen.
Ich danke für das Gespräch und für die Einladung, das heute hier präsentieren zu dürfen. Dankeschön.
Jugend eine Welt. Don Bosco. Heute wie gestern. Wir fördern Bildungsprojekte weltweit. Denn Bildung überwindet Armut. www.jugendeinewelt.at.
So, noch bis 19 Uhr unsere Jubiläumssendung zu 25 Jahren Jugend eine Welt der Hilfsorganisation. Da werden Sie eben auch dann in Kürze die Stimme hier im Studio zu Gast hören, Chris Lohner. Sie wird mit Reinhard Heiserer vom Vorstand dann zu mir kommen zum Interview. Jetzt geht's zu Ernestine Thesma. Den Engagement und Tatendrang kombiniert mit ganz viel Herz, so die Charakterbeschreibung für die langjährige Mitarbeiterin von Seiten ihrer Kolleginnen. 17 Jahre lang war Ernestine Thesma für Jugend eine Welt tätig und obwohl eigentlich seit einem Jahr im wohlverdienten Ruhestand, ist sie nach wie vor für die Hilfsorganisation im Einsatz und wird hinsichtlich ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise immer wieder um Unterstützung gebeten. Mehr im folgenden Gespräch mit ihr. Frau Desmer, Sie sind seit 17 Jahren nun bereits Teil des Teams von Jugend eine Welt. In dieser Zeit haben Sie viel erlebt. Gibt es einen Moment, der Ihnen besonders intensiv in Erinnerung geblieben ist?
Ich habe eigentlich sehr viele einschneidende Erinnerungen. Es wäre schon genug Stoff, um ein Buch darüber zu schreiben. Aber besonders beeindruckt haben mich abenteuerliche Motorradfahrten mit einer Schweizer Krankenschwester in Sirsia, das liegt im Osten Nepals. Die junge Frau hat wenige Tage zuvor gelernt, ein Motorrad fahren, und ein Salesianer-Pater hat uns dann sein Motorrad geborgt. Wir mussten Medikamente und Babybekleidung in die von Jugend eine Welt unterstützten Gesundheitsstationen bringen. Pater John Prakash hat er geheißen, der Salesianer, der um sein Motorrad gezittert hat. Kaum sind wir irgendwo auf der falschen Straßenseite aufgetaucht, haben sie alle Menschen, Hühner und Kühe in Sicherheit gebracht, laut schreiend. Im Linksverkehr zu fahren ist nicht einfach. Pater John Prakash wurde dann 2 Wochen, nachdem wir zurückgekommen sind, wegen 120 Euro bei einem Raubüberfall erschossen. Er ist vor die Schule gegangen, um die Schwestern und die Kinder zu schützen. Das war ein großer Schock und ein noch viel größerer Verlust. Pater John war ein wunderbarer Mensch, Direktor einer Don Bosco-Schule, Priester und Vaterfigur für 350 unterernährte Kinder, Schülerinnen und Schüler. Ich werde ihn niemals vergessen.
Das, was Sie uns schildern, Frau Desmer, zeigt, Sie waren sehr oft vor Ort in Projekten, um sich die anzusehen, um Kontakt mit den Projektpartnern zu halten.
Ja, das gehört dazu. Und wenn man die Projekte kennt, dann schreibt man ganz anders darüber. Es ist eine Beziehung und unsere Projekte sind etwas Besonderes, weil wir die Leute persönlich kennen.
Welche Kontinente umfasst das?
Hauptsächlich Asien, Südamerika und in den letzten 12 Jahren Palästina und es ist also Kleinasien, Palästina und Israel, wo ich sehr oft war und das mir sehr am Herzen liegt.
Bleiben wir bei diesem Thema. Die Spannungen zwischen Israel und Palästina haben in den vergangenen Wochen wieder zugenommen. Der Nahe Osten ist eine Region, die Sie eben sehr gut kennen. Frau Desmer, wie kam es dazu?
Eigentlich war ich immer eine Asienspezialistin, aber ein Tiroler Pfarrer, der 180 Reisen nach Palästina organisiert hat, der Pfarrer Alfons Senfter, der auch eine Legende ist und leider 2020 an Corona verstorben ist, mit dem war ich erstmals in Israel und Palästina. Er hat auch einen großen Bezug zu den Salesianern Don Boscos. Und von da an bin ich jedes Jahr hingefahren, habe unsere Projekte besucht. Wir haben dort eine Schule, Berufsausbildung, Nachmittagsbetreuung und ein Weingut, das sehr, sehr wichtig ist, weil das Grundstück, wo das Weingut liegt zwischen Bethlehem und Jerusalem, ist ein umstrittenes Gebiet und solange es bebaut ist, kann man keine Siedlungsgebiete hier machen.
Wie groß ist dieses Weingut? Und
man
wie
kann
viel
sich das so vorstellen wie Schönbrunn eigentlich von der Dimension. Es liegt auch so hügelig, wunderschön, das einzig gepflegte Grundstück in einem umstrittenen Gebiet, dazwischen Olivenbäume, dass der Wein Schatten hat. Und wie gesagt, also für mich ist Israel und Palästina, das ist für mich der Nabel der Welt, weil wenn dort ein dauerhafter Frieden gelänge, dann wäre das mit dieser Vorbildwirkung für die ganze Welt ein großer Schritt nach vorne und sie wären Klassen besser.
Allerdings eine sehr schwierige Ausgangsposition und Situation schon seit Jahren.
Ja, leider. Aussichtslos. Aber die Don Bosco-Projekte machen Mut. Die Salesianer Don Boscos und die Don Bosco-Schwestern, die eine große Schule führen, vom Kindergarten bis zum Schulabschluss, bemühen sich sehr, die Kinder im Sinne des Friedens zu begleiten. Und mein großer Wunsch wäre, dass alle Kinder, die in Palästina zur Welt kommen, nicht so wie ihre Eltern an den Geräuschen erkennen, welche Rakete gerade vorbeifliegt.
Jetzt haben Sie sehr viele Persönlichkeiten kennengelernt, Frau Desmer. Auf diesen Reisen gibt es da einige, die Sie persönlich besonders beeindruckt haben?
Ja, da gibt es schon ein paar Lichtgestalten, die mein Leben sehr bereichert haben. Zum Beispiel die Schwester Anna Maria Scarzello. Sie ist eine gebürtige Italienerin. Die ist Direktorin im Don Bosco Krankenhaus in Damaskus in Syrien. Unter schwierigsten Bedingungen. Das ist eines der wenigen noch funktionierenden Krankenhäuser in Syrien. Jugend eine Welt unterstützt dieses Krankenhaus seit vielen Jahren. Wir haben erst unlängst Operationslampen finanziert. Und diese Frau strahlt eine Ruhe aus, eine Güte, keinen Stress. Ich habe sie getroffen, kurz bevor die Pandemie ausgebrochen ist, an der Grenze vom Libanon zu Syrien. Leider konnten wir nicht in Syrien einreisen und sie ist mit dem Auto an die Grenze gekommen. Wunderbare Frau. Und der zweite ist natürlich, den muss ich unbedingt erwähnen, unser lieber Pater Johann Kiesling. Ich darf sogar sagen, mein Freund, ich kenne ihn jetzt schon seit 30 Jahren und was er geleistet hat in der Demokratischen Republik Kongo ist unglaublich. Schulen, Internate, mit einer Herzlichkeit und immer fröhlich, immer demütig. Ich sage immer, er ist die Sonne. Er war ja vor kurzem da und hat einen Award bekommen für seine Leistungen im Kongo, worüber er sich sehr gefreut hat. Leider ist er schon wieder weg und der Abschied fällt immer schwerer, weil man nie weiß, was passiert. Und der alte Herr ist 88 Jahre, also wir wünschen uns noch viele Wiedersehen mit ihm.
Dann wünsche ich Ihnen auch noch einiges an Reisen und
Dankeschön,
dass Sie Projekte besuchen können und für Jugend eine Welt da viel Gutes leisten können.
Vielen Dank und ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern, die uns unterstützen. Vielen Dank.
Informationen zur Hilfsorganisation Jugend eine Welt im Internet unter www.jugendeinewelt.at.
Jugend eine Welt. Don Bosco. Heute wie gestern. Wir fördern Bildungsprojekte weltweit. Denn Bildung überwindet Armut. www.jugendeinewelt.at.
Sie hören die Jubiläumssendung zu 25 Jahren Jugend eine Welt und ich habe es Ihnen ja schon öfter angekündigt. Die Stimme, die Sie jetzt gehört haben im Promo, die ist nun auch im Studio zu Gast. Ich begrüße Chris Lohner.
Hallo.
Sie ist seit vergangenem Herbst Botschafterin von Jugend eine Welt. Sie kennen sie natürlich als Moderatorin, Schauspielerin, Autorin und eben nicht zuletzt aufgrund ihrer Stimme ist sie wohl eine der bekanntesten Frauen Österreichs. Mit ihr im Studio ist Reinhard Heiserer. Er ist kein Sozialromantiker, sondern ein hart arbeitender, kreativer Kopf, der für die Sache brennt vor 25 Jahren. Und zwar genau am 28. Juni 1997 gründeten er und eine kleine Gruppe an Gleichgesinnten den Verein Jugend eine Welt. Grüß Gott, Reinhard Heiserer.
Schönen Nachmittag.
Kommen wir vielleicht einmal dazu sprechen, Reinhard Heiserer, wie haben Sie sich denn als junger Mann, Sie kommen aus Tirol, aus Pflach im Außerfern, für Entwicklungszusammenarbeit interessiert?
Ja, das war bei mir ein Vorbild. Es gab Vorbilder, Kollegen, heutige Kollegen, die damals Jugendleiter waren. Und einer dieser Jugendleiter ist als Entwicklungshelfer nach Papua-Neuguinea gegangen. Reinhard Lorenz, er lebt heute noch dort und ist heute im Einsatz in Papua-Neuguinea für die Menschen und lebt mit seiner Familie dort. Und das hat mich sehr begeistert, dass jemand so weit weggehen kann. Und ich war Elektriker, Elektrotechniker, habe dann eine Ausbildung gemacht und bin so dann auch zu einem Einsatz gekommen. In meinem Fall war es Ecuador.
Was können Sie uns aus dieser Zeit erzählen, Reinhard Heiserer?
Ja, für mich war das sehr spannend, weil erstens habe ich einmal Spanisch lernen müssen. Das war die erste Herausforderung. Ich habe Hauptschule gemacht, Polytechnisches, war dann in der Fachschule. Das heißt, Sprachen waren jetzt nicht so mein großes Thema. Und ich bin nach Ecuador gekommen für 2 Monate Einführung, Einschulung, Landeskunde, Sprache und habe dann mein Projekt kennengelernt, ein Straßenkinderprojekt, das in verschiedenen Etappen sich um Kinder und Jugendliche auf der Straße angenommen hat. Da gab es Sozialarbeiter auf der Straße, es gab eine Notschlafstelle, ein Aufnahmezentrum, wo in der Nacht die Sozialarbeiter die Kinder von der Straße aufgelesen haben. Es gab ein Internat, es gab eine Schule, ein Berufsausbildungszentrum. Und meine Aufgabe war es, junge Erwachsene als Elektrotechniker auszubilden. In einem Haus, wo es auch eine Tischlerei gab, eine Metallmechanikwerkstätte und eben diese Elektriker, insgesamt 100 Jugendliche, kann man sagen, die hier für 2,5 Jahre eine Berufsausbildung machten. Und das war für mich eine sehr prägende Zeit, weil ich Dinge kennengelernt habe, von denen ich nur gehört habe. Und dann sieht man das alles. Und für mich war aber so ein Klick auch, dass ich aus dem Außerfern komme und über die Situation der Schwabenkinder auch immer wieder hörte. Und mir ist dann aufgegangen, dass die Schwabenkinder, die aus Tirol über die Berge ins Allgäu gegangen sind, die die Familien weggeschickt haben, weil sie kein Essen gehabt haben, weil sie keine Arbeit gehabt haben, die von Tirol ins Allgäu sind ohne Schuhe, die im Frühling mit die bloßen Füße in die Kurtlaken reingestanden sind, damit sie warme Füße haben. Alle diese Dinge im übertragenen Sinn habe ich in Ecuador auch wieder gesehen. Und da ist mir jetzt klar geworden, was es da braucht, um erstens hier Hilfe anbieten zu können. Und das ist Hilfe für die Familie, das ist Arbeit, das ist Essen, das ist Zukunftsaussicht. Und hier diese jungen Menschen zu fördern, das war dann unsere Aufgabe in Ecuador, in Quito, in diesem Straßenkinderprojekt.
Danke, Reinhard Reiserer. Dann komme ich zu Ihnen, Frau Lohner.
Zunächst mal schönen Nachmittag.
Ja, Ihr Engagement für Umwelt, Kultur und vor allem aber für ausgegrenzte und benachteiligte Menschen ist vielen ein Vorbild. Während zahlreicher Projektreisen in Entwicklungsländer sind Sie immer auf eigene Kosten und im Dienst humanitärer Anliegen unterwegs gewesen. Sie haben viele Begegnungen und Momente erlebt, die Sie tief berührten. Und ich glaube, das hat Ihnen auch die Kraft gegeben, Botschafterin des Guten für Jugend eine Welt zu werden.
Ja, erstens einmal ist es so, wenn man hilft, ist es rückbezüglich. Also da kriegt man ja auch was dafür. Es ist durchaus egoistisch zu sehen, kann man sagen, nicht? Wenn man jemand etwas hilft oder ihm etwas beibringt und der hat was davon und freut sich, diese Freude überträgt sich auf mich. Also insofern sind ja, wie im Leben halt das so ist, die schönsten Dinge kann man ja nicht kaufen und diese Freude kann man sich nicht kaufen. Wenn man sieht, wie jemand nach einer Augenoperation zum Beispiel oder wie ein Kind, das behindert war, plötzlich wieder ein bisschen gehen kann und so weiter. Das sind ja Momente, da geht einem ja das Herz auf. Und ich war ja 20 Jahre unterwegs für eine andere Organisation und habe halt gefunden, nachdem ich nächstes Jahr 80 werde, dass ich den letzten Teil, wie lange der noch dauern wird, weiß ich nicht, einfach den Kindern zur Verfügung stelle, der Jugend dieser Welt. Denn es haben selbst die Kinder im warmen Nestchen haben ja keine guten Karten, auch hier in der westlichen Welt, nicht? Also irgendwie hängt die Welt schief in den Angeln. Heuer mehr denn je mit einem Krieg mitten in Europa und so weiter, die Pandemie und was sonst noch auf dieser Welt alles los ist. Und da habe ich mir gedacht, da helfe ich jetzt, dass Bildung passiert, dass man Kinder von der Straße holen kann, dass man den Kindersoldaten klar macht, dass das nicht das Leben ist, sondern dass sie einfach, wenn sie umsteigen können, noch eine Chance auf ein Leben haben. Und Bildung ist halt natürlich etwas, was mich selbstbestimmt macht, nicht? Wenn ich lesen und schreiben kann, dann kann ich mich informieren und dann kann ich auch sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und das ist sehr wichtig und das ist mir ein Anliegen und deshalb mache ich da mit und ich mache da gern mit. Und wenn was weitergeht und wenn ich was bewegen kann, egal wie lang, dann ist das mir eine große Freude und das bereichert mich auch.
Ist das auch so etwas, wenn man sagen kann, ja, ich selber habe es geschafft und mir ist es gut gegangen, ich möchte etwas zurückgeben?
Naja, ich bin seit 50 Jahren in der Öffentlichkeit, ich schreibe Bücher, ich spiele Theater, ich war 30 Jahre im Fernsehen und wenn die Menschen mein Publikum nicht annehmen würde, was ich tue, dann kann ich meinem Hund im Garten meinen Roman vorlesen, mein letzten, nicht? Das ist nicht zielführend. Es ist auch eine Beschäftigung, nicht? Aber wenn man schon so viel bekommt von einem Publikum von außen, dann finde ich schon, ich halt für mich, dass man die Verpflichtung hat, etwas zurückzugeben. Und zwar dorthin zu den Menschen, denen es wesentlich schlechter geht als mir. Das ist mir ich bin immer auf der Seite der Benachteiligten, das ist mir ganz wichtig, weil denen es gut geht, die können sich selbst helfen. Aber es gibt so viele Menschen, die können sich nicht selbst helfen. Und da bin ich zur Stelle, natürlich.
Reinhard Heiser, kommen wir weiter zu dieser Entwicklungsgeschichte von Jugend eine Welt, wo wir jetzt 25 Jahre zurückblicken können. Sie sind aus Ecuador zurückgekommen mit den Erlebnissen. Was macht man dann hier? Wie kann man dann was umsetzen, wo man sieht, da braucht es Hilfe an verschiedenen Orten und Stellen? Da war ja die Salesianer Don Bosco ein wichtiger Ansatz auch für Sie in der Entwicklung dieser Hilfsorganisation Jugend eine Welt.
Ja. In meinem Fall hat es schon in Ecuador begonnen, weil man ja merkt, es gibt jede Menge Menschen, die vor Ort tolle Hilfe leisten. Und die sind qualifiziert, die sind ausgebildet, die brauchen einen Job. Und von daher gesehen ist ja die direkte Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen von den einheimischen Mitarbeitern. Diese Arbeit wurde von diesen gemacht. Und wir haben sehr bald gemerkt, oder ich habe es gemerkt für mich, dass es wichtig ist, mich einzubringen in die Kommunikation und in die Mittelbeschaffung. Weil was gefehlt hat, war Geld, um die Angebote zu finanzieren. Und da habe ich meine Situation, meine Lage genützt, meine Kontakte nach Österreich, habe eine Zeitung gehabt mit 200 Kollegen und Freunden, die ich angeschrieben habe, die ich informiert habe, die ich gebeten habe, diese Arbeit zu unterstützen, damit das, was die Chris Lohner sagt, passiert nämlich nicht eine passive Hilfe weitergeben, sondern junge Menschen zu fördern, zu befähigen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Und dieses Befähigen, das braucht eben Facharbeiter vor Ort, das braucht Sozialarbeiter, das braucht Psychologen und die kosten Geld. Geld, das der Staat für Sozialprojekte nicht zur Verfügung stellt in Ecuador und von daher waren wir auf Spenden und auf Förderungen angewiesen. Und diese Arbeit haben wir dann mitgenommen nach Österreich und mit Freunden, Bekannten, Salesianern haben wir den Verein Jugend eine Welt gegründet, um genau dieses Rückgrat zu sein für die Menschen, die vor Ort an den Hotspots, an den sozialen Hotspots eine tolle Arbeit machen, sich persönlich total einsetzen, aber dass die sich nicht auch noch um die Finanzierung kümmern müssen, weil die geben alles, was sie haben an Zeit, an Beziehung, an Familienzeit in diese Arbeit. Und dieser Aufbau einer Organisation, die am Anfang sehr ehrenamtlich gearbeitet hat und mit den Aufgaben ist natürlich auch dann die Mitarbeiterzahl dazugekommen. Es waren angestellte Mitarbeiter. Es ging darum, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Geld zu sammeln, Menschen zu finden, die sich begeistern lassen für diese Arbeit. Und so ist unser Werk über die Jahre gewachsen und zu dem, was wir heute sind. Und wir wollen sein und sind Brückenbauer zwischen Menschen, die eine tolle Arbeit machen in Afrika, also in Lateinamerika, und Menschen, die diese Arbeit unterstützen wollen. Und diese Brücke zwischen diesen zwei Polen, das ist Jugend deine Welt. Eine Art Ermöglicher, wenn man das so will.
Jugend ist überhaupt ein Stichwort, denn auch Jugendliche aus Österreich arbeiten bei Ihnen mit, Volontäre.
Ja, das ist eines unserer Grundthemen von Anfang an. Es war die Bildungsarbeit, es war die Jugendarbeit, es war die Berufsausbildung und vor allem der Freiwilligendienst. Und wir haben gesehen, dass so wie Don Bosco zu seiner Zeit mit jungen Menschen als Botschafter für junge Menschen. Und diese Arbeit von jungen Menschen, dieser Einsatz, ist nicht eine Einbahnstraße, wo junge Erwachsene jetzt für ein Jahr in ein Projekt nach Ecuador, Indien oder Mexiko gehen, sondern es ist ein gemeinsames Lernen, gemeinsam eine Zeit des Weges zu verbringen, gemeinsam sich einzusetzen für diesen Weg in die Zukunft. Und das machen junge Österreicher und Österreicherinnen, insgesamt über 750, zuerst mit Jugend eine Welt, jetzt mit unserem Entsendeverein Volontariat bewegt, gemeinsam mit den Salesianern. Und es ist immer eine Freude zu sehen, wie diese Gruppe in der Vorbereitung in Österreich zusammenwächst, dann für 9 Monate bis zu einem Jahr in ihren Projekten tätig sind und wenn sie zurückkommen, Botschafter sind für das Anliegen dieser jungen Menschen da draußen in den verschiedenen Ländern, um hier auch eine Stimme zu geben, diesen Jugendlichen, die in Mexiko, in Ecuador, in Indien, in Nepal ihren Weg suchen.
Christina, jetzt sind Sie natürlich Botschafterin geworden, wo gerade Pandemie herrschte. Werden Sie die Möglichkeit haben, sich Projekte auch an Ort und Stelle anschauen zu können?
Naja, sicher. Also so, wie ich das immer gemacht habe, das ist ganz klar. Und was Reinhard sagt, es geht ja um die Nachhaltigkeit. Es geht ja nicht, dass man da hingeht und den großen Zampano spielt und dann wieder geht. Es geht um die Nachhaltigkeit und die Jugend von hier, die mitarbeitet und vielleicht einmal ein Jahr da unten sind, das ist ja wie ein Lawine, nicht? Viele Schneeflocken, die dann zurückkommen und das ist so ein Spreading, nicht? All over the place. Die können dann überall erzählen und machen und tun. Das muss ja weitergehen und es geht immer nur um die Nachhaltigkeit. Es geht nicht darum, sich wichtig zu machen und was ich dort alles gemacht habe. Es geht darum, zu schauen, dass die Menschen einfach imstande sind, sich selbst zu helfen. Man kann jemand sagen, du hast einen Fisch, dann bist zart. Und man kann jemand sagen, du hast eine Angel, ich zeig dir, wie es geht mit dem Fischen. Also das sind so verschiedene Zugänge. Und mir ist es ganz wichtig, dass man wirklich mit dem feinen Händchen die Menschen dorthin führt, dass sie sich selber helfen können. Also ich mag kein Gefälle von oben nach unten. Ich bin auch, wenn ich unterwegs war und ich habe für die Kinder, für die dunkelhäutigen Kinder was mitgebracht, dann habe ich das nicht den Kindern gegeben, weil ich finde das Gefälle, weiße Frau gibt einem kleinen schwarzen Kind irgendwas, das finde ich dekadent, das finde ich hochnäsig und hochmütig, das mag ich nicht. Ich habe das eben der Frau gegeben, die sich um die Kinder gekümmert hat und die hat das verteilt, Ende. Und das ist so wichtig, es ist so wichtig, dieses, wir haben ja in unserer Gesellschaft, und ich weiß nicht, wieso wir uns so viel einbilden, gerade weil wir weiß sind, wir sind eine Minderheit, wieso wir auf die anderen hinunterschauen. Ich glaube, da ist höchste Zeit einmal, dass da was passiert, dieses Herrschaftsdenken, nicht? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man in diese Länder geht, dass man nicht da den Zampano spielt, das ist lächerlich. Ich habe ein Glück, dass ich hier geboren bin, also ich hätte aber genauso gut da unten in Südamerika oder in in der Subsahara geboren werden können. Na danke, es ist mir nicht passiert. Also umso mehr ist Respekt und ist einfach Würde angesagt. Und das ist so wichtig, auch in dieser Arbeit, die wir machen.
Berührungs- und Begegnungsängste kennen Sie nicht, Frau Lohner?
Nein, ich habe überhaupt vor nichts Angst. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwann als Erdäpfel verkomme und mein Hirn nicht mehr funktioniert. Aber sonst fürchte ich mich vor gar nichts.
Dann sage ich danke für diese erste Gesprächsrunde. Wir spielen ein wenig Musik und dann sprechen wir weiter mit Reinhard Heiserer und Chris Lohner.
Jugend eine Welt. Don Bosco. Heute wie gestern. Wir fördern Bildungsprojekte weltweit. Denn Bildung überwindet Armut. www.jugendeinewelt.at.
Nach wie vor zu Gast bei uns im Studio zum 25-jährigen Jubiläum von Jugend eine Welt, Vorstand Reinhard Heiserer und Botschafterin Chris Lohner. Ich möchte Ihnen ein paar Zahlen nennen, die wirklich für den Erfolg sprechen des Slogans Bildung überwindet Armut von Jugend eine Welt. Denn in diesen 25 Jahren gab es über 3000 Projekte, die man unterstützen konnte. 134 Sozialprojekte, generell auf 4 Kontinenten ist man in Einsatz. Ja, in 107 Ländern. Reinhard Heiserer, wie gelingt denn das oder wie hat das sozusagen einen Prozess aufgenommen, dass man da immer größer geworden ist, aber dennoch alles im Blick haben muss?
Na, Jugend eine Welt hat den Vorteil, dass wir mit Partnern arbeiten, die weltweit präsent sind. Don Bosco, Don Bosco Schwestern, die missionsärztlichen Schwestern. Von daher setzen wir auf ein Netzwerk auf, das vor Ort bereits existiert, das strukturiert ist und die konkreten Arbeiten umsetzen. Und auf der anderen Seite gibt es eine große Gruppe mittlerweile von Menschen, von Freunden, die uns vertrauen, die uns ihr Geld anvertrauen, die uns ihre Kontakte anvertrauen und damit uns stärken. Und nur weil es Menschen gibt, die uns stärken, können wir unsere Hilfe ausspielen. Und das ist ja so der Job, dieser Mittler zu sein zwischen diesen beiden Welten. Und über die Jahre ist das gewachsen, weil es eben immer mehr Menschen gab, die uns das zugetraut haben. Und vor allem jetzt in den letzten 2 Jahren mit der ganzen Krise hier, mit Covid, jetzt vor allem auch in der Situation mit dem Ukraine-Krieg, der dort dramatische Auswirkungen für die Menschen in der Ukraine hat und sei es die, die dort sind und die geflüchtet sind, ist also die Hilfsbereitschaft enorm noch einmal gestiegen. Und natürlich, wo wir Freunde haben vor Ort, dort wollen wir auch helfen, auch wenn wir mit einem weinenden Auge auf diese Situation schauen, weil wir eigentlich angetreten sind, Entwicklungszusammenarbeit zu fördern, langfristige Hilfe, in Bildung zu investieren. Und Bildung ist nicht schnelle Nothilfe, sondern das ist ein Marathon. Ja? Da muss man da sein, da begleitet man die Menschen und muss versuchen, hier Angebote zu machen. Und in diesem Spannungsverhältnis zwischen Nothilfe, humanitäre Hilfe jetzt und langfristige Hilfe, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und im Moment überwiegt leider die Not- und Katastrophenhilfe, Ukraine, Äthiopien, Hunger, Covid-Auswirkungen. Man muss bedenken, wir haben Länder, in denen seit 2 Jahren kein Kind in die Schule gegangen ist. Es gab keine öffentliche Schule für Kinder seit 2 Jahren. Und das sind natürlich enorme Herausforderungen für eine Gesellschaft.
Eigentlich ist so eine Tätigkeit nie zu Ende, Reinhard Heiserer.
Naja, zu Ende. Man merkt natürlich, es kommen immer wieder neue Leute auf uns zu und da möchte ich auch ein Wort des Dankes sagen, weil ohne die Unterstützung der Menschen geht das nicht. Und die Chris Lohner hat schon gesagt, das sind Kleinspenden, das sind kleinere Sachen, es sind aber auch große Spenden und es sind oft Menschen, die uns regelmäßig seit vielen Jahren helfen, bis hin zu Erbschaften und Legaten. Und das freut einen natürlich, wenn es dann überraschende Zuwendungen gibt, die es ermöglichen, neue Projekte zu machen, Träume umzusetzen, Träume von unseren Partnern, die eine Schule aufbauen wollen, die Stipendien geben wollen, die junge Frauen von der Straße holen wollen. Das ist einfach ein tolles Erlebnis, wenn man mit diesen Zuwendungen dann rechnen kann. Und wenn sie überraschend kommen, umso besser. Von daher allen, die uns hier unterstützen, diese Arbeit umzusetzen, allen, die uns hier Vertrauen schenken, ein riesengroßes Vergelt's Gott.
Jetzt sind Sie mit an Bord, Chris Lohner. Sie waren auch einmal Fundraiserin of the Year. Also da weiß man, Sie haben Erfahrung und Erfolg, was es anlangt, sich für Organisationen einzusetzen und jetzt für Jugend eine Welt.
Naja, das ist, wenn ich irgendwo hinfahre, wo Not an der Frau ist, dann habe ich natürlich Journalisten mit. Die sehen, was mit dem Geld passiert, mit den Spenden. Und wenn wir dann zurückkommen, dann wird man erzählen, dann gibt es Geschichten, dann gibt es Beiträge im Fernsehen, dann gehe ich irgendwo hin und erzähle einer Gruppe etwas und dann spenden die Menschen. Und ich meine, es ist nach wie vor die Brieftasche der empfindlichste Körperteil der Menschen, das wissen wir ja. Und da muss man halt drauf zielen und ihnen sagen, es ist ja völlig wurscht, und wenn jemand 3 Euro spendet, dann ist das vielleicht mehr als für irgendeinen großen Konzernchef, der 1 Million hinlegt. Es ist ja immer verhältnismäßig, nicht? Und das ist eigentlich meine Aufgabe, dass ich mit den Journalisten unterwegs bin, mit dem Schlafsack. Wir sind ja natürlich in Gebieten, wo die Menschen nicht auf Urlaub fahren. Ich meine, ich war im Sudan, ich war in Somalia, dort fährt ja kein Mensch hin, freiwillig. Und eben zu sagen, herschauen, wir machen ja nichts, wir greifen nichts an, aber wir dokumentieren, wir sagen, schau mal und das und jenes. Und das ist ganz wichtig, weil die Menschen hier wissen ja gar nicht, wie gut es ihnen geht und was eigentlich überhaupt auf der Welt passiert. In Wahrheit ist es ja leider so, dass genug da ist und dass es eine Verteilung gibt, wo alle etwas davon hätten. Nur davon kann man träumen bis ans Ende der Welt, weil das wird nie passieren.
Eigentlich so etwas wie ein Appell an unsere Hörerinnen und Hörer, Frau Lohner.
Ja, es ist kein Appell, es ist eine Bitte. Man kann nicht die ganze Welt retten, aber wenn Sie was dazu beitragen wollen und wenn Sie das entbehren können, dann ist das wunderbar. Also dann muss ich nur sagen, danke, machen Sie es und Sie werden sehen, es tut einfach gut. Und alles, was gut tut, ich meine, das kann man ja fortsetzen, nicht?
Reinhard Heiserer, Sie möchten sich da anschließen?
Auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, wir müssen mutig sein. Wir müssen mutig vorangehen. Wir dürfen keine Angst haben und nicht resignieren. Dieser Mut ist wichtig in der heutigen Zeit. Und Don Bosco hat gesagt, tun, was möglich ist, bis an die Grenzen der Verwegenheit. Und das ist das, was es, glaube ich, braucht. Und von daher ein großes Danke allen, die diesen Weg gehen, mit wem auch immer, die es mit uns, mit Jugend eine Welt machen, ein besonderes Danke.
Diesem Danke möchte ich mich anschließen, Reinhard Heiserer. Wir sind nämlich am Ende bereits unserer Jubiläumssendung zu 25 Jahren Jugend eine Welt. Wer von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, später eingestiegen hat, Sie müssen da nicht verzagen. Sie können bei uns die Beiträge und Gespräche dieses Abends nachhören. Und natürlich sei noch einmal verwiesen auf www.jugendeinewelt.at. Da bekommen Sie alle Informationen zur Hilfsorganisation Jugend eine Welt. Und fürs Zuhören bedankt sich bei Ihnen Stefan Hauser.